Heute machen wir mal eine besondere Folge, nämlich, wir nennen es Objektbesprechung. Wir sprechen mal ein paar physische Körper durch, ein paar Gegenstände, die wir nützlich finden, weil wir hatten ja letztes Mal eine Folge zum Thema autark im Leben. Was braucht man eigentlich? Wir gehen jetzt nicht davon aus, dass man komplett gar nichts dabei hat, sondern es geht hier um die Gegenstände, die man vielleicht braucht für Trekking, Camping oder sonstige Tätigkeiten draußen, um nicht nur am Leben zu bleiben, sondern vielleicht auch ein bisschen sich die ganze Geschichte angenehm zu gestalten. Und in dem Punkt bist du ja auch gerade aktiv. Du machst ja eine Tour um die Ostsee.
Ich werde die nächsten 2 Wochen unterwegs sein und die Ostsee einmal komplett umrunden. Eine kleine Ausnahme. Ich werde zwischen Helsinki und Tallinn höchstwahrscheinlich die Fähre nehmen. Ich werde nicht durch Russland fahren. Ganz einfach, für Russland braucht man ein Visum und ich weiß auch gar nicht, wie das da mit der Einreise mit dem eigenen Auto ist. Und man muss an der Grenze unglaublich lange warten. Und das ist mir einfach zu kompliziert. Insofern schummel ich da ein paar Meter, aber ansonsten tatsächlich einmal um die gesamte Ostsee. Das ist richtig.
Das dauert 2 Wochen. Und wie viele Kilometer fährst du da am Tag?
Oh, hätte ich vielleicht mal nachgucken sollen. Also ich glaube, Google hat etwa so gesagt 6.000 insgesamt. Und ich versuche das relativ gleichmäßig auf die Zeit zu verteilen. Ich weiß gar nicht, sind dann glaube ich so etwa 400, die man am Tag zurücklegen sollte. An Tagen, wo vielleicht schlechtes Wetter ist, werde ich dann vielleicht ein bisschen mehr fahren. Und an Tagen, wo gutes Wetter ist, werde ich versuchen, ein bisschen mehr vor Ort zu machen und mir Sachen anzugucken. Aber im Großen und Ganzen denke ich, dass es eine gute Mischung zwischen Fahren und sich Sachen angucken sein wird.
Ja, also ich würde mich jetzt auch nicht selbst als Camper bezeichnen, aber ich bin auch in meinem Fahrzeug so ganz gut ausgestattet für solche Touren. Ich fahre ja ganz gern nach Südfrankreich oder allgemein ganz gern in Süden, obwohl ich den Norden natürlich auch mag. Schweden, Norwegen ist natürlich super, wenn man Lust hat auf Kälte vielleicht im Winter und man niemanden treffen möchte und man im Schnee überleben möchte, so nenne ich jetzt mal. Sollte man ja ein bisschen was dabei haben.
Apropos Schnee, ich habe mir heute erstmal die Winterreifen draufgezogen. Ja, es ist September und es ist noch etwas früh für die Winterreifen. Aber ich habe mal geguckt, am Polarkreis wird es in den nächsten Tagen schon mal 0 Grad warm bzw. kalt. Insofern möchte ich da oben natürlich ordentlich ausgestattet sein und fahre daher mit Winterreifen.
Ja, gut, das schadet ja auch nicht, die ein bisschen früher drauf zu haben. Manchmal kommt es ja auch relativ plötzlich.
Ja, genau.
Aber wir wollen ja mal gucken, was kann man jetzt alles mitnehmen. Also ich muss jetzt erstmal, um von mir zu sprechen, ich habe mir erstmal Sachen geholt, ich gehe immer nach Preis-Leistung. Also ich hole mir jetzt hier halt keine sündhaft teuren Ausrüstungsgegenstände für draußen, wenn es nicht sein muss. Ich bin da auch nicht so der Techie in der Hinsicht, weil man kriegt ja an jeder Ecke günstig ein Tablet für nicht mal 100 €, was funktionell ist, oder man hat eben nur das Handy dabei. Das Gewicht ist ja auch nochmal eine Frage, wenn man jetzt zu Fuß unterwegs ist.
Ja, so ist es.
Also ich fahre gerne zu Orten und schlafe dann nur im Wagen und bin dann in der Umgebung unterwegs und da habe ich so ein paar Sachen dabei, die ich dann brauche. Ja, und das ist klar, natürlich ein bisschen Elektronik kann nicht schaden. Ich habe einen Spannungswandler dabei, das ist sehr gut.
Ja, habe ich auch.
Und ja, also da hat man eben eine Steckdose im Auto.
Vielleicht nochmal für einige, die das nicht wissen. Also Spannungswandler gibt es ja in jede Richtung. Wovon wir hier sprechen, ist ein Spannungswandler, der die Spannung 12 Volt im Auto, die das Auto von sich über die Lichtmaschine erzeugt, umwandelt in 230 Volt Wechselstrom, sodass man ganz normale Geräte von zu Hause im Auto benutzen kann. Fürs Handy ist das nicht so relevant, weil meistens gibt es im Auto ja irgendwie einen USB-Anschluss oder so. Allerdings für einen Laptop ist das schon ganz interessant und für andere elektronische Geräte, die möglicherweise nicht über einen USB-Anschluss oder so zu betreiben sind, ist das eine Sache, die einfach ja die Nutzung von den Geräten enorm vereinfacht.
Ja, aber es funktioniert nicht alles. Also Kaffee kochen wird schwierig, weil das braucht zu viel Energie. Ich habe mir das bei Amazon mal angeschaut. Es gibt da Menschen, die versuchen, sich ihren Kaffee am Steuer zu kochen und schlagen das auch vor und sagen, ja, wenn der Motor läuft, ist ja die Leistung da. Ja. Und wenn man dann einige Kilometer gefahren hat, soll das wohl auch so ein bisschen funktionieren. Aber würde ich jetzt nicht machen. Also ich habe jetzt noch einen extra Brenner dabei. Gerade wenn ich jetzt auch irgendwie in der Wildnis unterwegs bin, dann habe ich jetzt keine Lust mehr, da irgendwo am Waldrand, was ja ohnehin verboten ist, mir da was zu kochen, zumindest in Deutschland. Sondern man macht das natürlich ein bisschen abseits, ne?
Ja, aber abgesehen davon, also während der Fahrt, denke ich, sollte man sich doch dann schon aufs Fahren konzentrieren und nicht aufs Kaffeekochen. Also das Kaffeekochen wäre für mich eine ganz kleine Sache, die man in der Pause mal regeln kann.
Ja, das denke ich auch. Nee, also ich habe auf jeden Fall mich für einen Dieselbrenner entschieden. Ich hätte jetzt zum Beispiel auch einen Trangia, den du ja, glaube ich, hast, nehmen können.
Warte mal, du hast einen Dieselbrenner?
Ja, genau. Ich habe einen Dieselbrenner. Also,
ich weiß, dass du ein Dieselauto hast. Ja, aber du hast einen Dieselbrenner?
Also es ist ein Kocher? Ja, es ist ein Mehrstoffkocher. Der ist auch relativ leicht. Hat halt eine Brennstoffflasche dabei. Und der Vorteil ist, wenn ich jetzt Diesel, Benzin oder Ähnliches benutze, also man kann jetzt im absoluten Notfall meinetwegen auch Sonnenblumenöl verwenden, wenn man nichts anderes hat.
Das Ding verbrennt alles.
Das verbrennt fast alles. Es ist halt nicht so toll für die Düsen. Das kostet ja auch ein bisschen was. Man will sich das erhalten. Und die Notsituation, dass man mit jedem Brennstoff auskommen muss, ist ja meistens nicht gegeben. Benzin, Diesel kriegst du fast überall. Kannst du von der Tankstelle holen. Kostet ein bisschen mehr als 1 Euro. Wenn du Waschbenzin nehmen willst, das ist ein bisschen sauberer vielleicht. Obwohl ich da den Unterschied ehrlich gesagt nicht merke. Das kostet das Fünffache und ist auch nicht viel besser. Also ich nehme halt Diesel aus meinem Auto. Und es hat
noch. Wie zapfst du da mit dem Strohhalm ein bisschen was aus dem Tank ab oder wie machst du das?
Das würde ich machen. Ich würde da mit dem Schlauch was rausholen, aber das brauche ich nicht, weil ich kann mir ja halt, wenn ich tanke, auch nochmal was in diese Brennstoffflasche reinfüllen. Ich habe eine 700 Milliliter Flasche und damit kommt man wirklich weit. Also damit kannst du, wenn du willst, weit über eine Woche kochen, je nachdem, was du machst. Ich koche relativ viel draußen und deswegen, ja, ist bei mir so eine Flasche vielleicht in 5 Tagen auch schon mal alle, wenn ich da zu zweit unterwegs bin.
Ja, aber wie hammergeil ist das? Du kannst da echt alles reinkippen. Also das macht dich ja wirklich ziemlich unabhängig. Also ich meine, man kriegt ja auch nicht in allen Ländern an jedem Kiosk jetzt unbedingt den klassischen Spiritus oder so. Das ist ja schon ganz cool.
Es hat ein paar Vorteile, aber es am Anfang in der Startphase ruht es halt etwas. Deswegen kann man jetzt nicht in der Wohnung oder im Auto kochen. Jedenfalls nicht auf Dauer. Und im Auto würde ich es auch nicht versuchen, weil für diese Brenner brauchst ein bisschen Erfahrung oder ein bisschen Übung. Man muss eben am Anfang den Treibstoff erstmal einleiten und wieder abstellen und entzünden. Und dann gibt es auch eine höhere Flamme, die das ganze Ding erstmal erwärmt, damit die Düse überhaupt quasi anläuft. Und erst dann kann man eigentlich kochen. Und naja, also im schlimmsten Falle, wenn man sich jetzt irgendwelche Horrorszenarien ausmalt, könnte man vergessen, die Düse abzustellen, hätte alles voll mit Sprit und es würde brennen. Das wäre natürlich nicht so toll. Mit so einem Alkoholkocher wie jetzt im Trangia, das ist natürlich jetzt ein super solides Teil, was du ja hast, was ich auch überlegt hatte, mir das zu holen, weil die haben ja, glaube ich, so ein bisschen die Vorstellung, da wo nichts dran ist, kann nichts kaputt gehen und es funktioniert wohl einfach.
Ja, aber Trangia, also ist ja so ein schwedisches Ding, wird, glaube ich, relativ unverändert seit irgendwie, was weiß ich, 70 Jahren hergestellt. Das ist eben, besteht aus Aluminium. Das sind so ein paar Teile, die man zusammensetzen kann. Und der Brenner ist eigentlich ja so eine kleine Messingdose, wo man Spiritus reinkippt mit ein paar Löchern drin, wo dann nachher Flammen rauskommen. Ja, und das war es eigentlich auch schon.
Ja, ist auf jeden Fall ein beliebtes Teil und scheint wohl auch für immer zu halten.
Ja, geht absolut nichts kaputt. Also ich hab das Ding auch schon mal komplett in die Spülmaschine gestellt. Seitdem sieht das ja halt nicht mehr so schön aus, aber funktioniert noch genauso gut. Das hält wirklich ewig. Und es gibt ja auch diesen Bobo-Kocher, ne? Also diese aufgeschnittene Ravioli-Dose. Den Trangia-Kocher kann man im schlimmsten Falle auch als Hobo-Kocher nehmen, indem man einfach ein bisschen Holz reinschmeißt. Denn auch dann entfaltet sich dieser Kamineffekt, dass die Hitze da unten angesaugt wird und oben am Topf vorbeigeht. Also insofern hat der Trangia da nochmal einen Vorteil. Was man bei Trangia aber sagen muss, oder allgemein bei Spiritus-Kochern, Spiritus ist halt nicht besonders warm. Also ein Spirituskocher, beispielsweise der Trangia, der hat ja so eine Leistung von, wenn er brennt, ich glaube so von 450 Watt. Wenn man das mal jetzt mit zu Hause vergleicht, so eine normale Herdplatte, die hat glaube ich so etwa 2000. Das ist jetzt natürlich ein ordentlicher Unterschied. Also bei mir ist das immer so, wenn ich mal ein paar Nudeln damit mache, bis das Wasser kocht, so ein Liter, 10-12 Minuten dauert das schon.
Ja, und das dauert bei meinem Kocher dann eben 3 Minuten oder weniger, ne? Und es ist eben eine super solide Sache. Muss man sich selbst überlegen, was man haben will. Wenn man die Zeit hat, dann soll man sich bitte gerne den Trangia kaufen. Man kann sich ja auch nur diese Brennerdose, um die es eigentlich geht, in dem Gerät ja auch selbst basteln, aus, was weiß ich, 2 Dosen Cola aufschneiden. Dann hat man auch einen Alkoholbrenner, ne? Ist relativ leicht umzusetzen.
Eigentlich müsste das gehen, ja.
Das geht und wird auch gemacht. Aber man will ja vielleicht auch ein bisschen Komfort haben und sich damit nicht befassen. Und wenn man jetzt wirklich auf einer Bergtour unterwegs ist und man wirklich abgeschieden ist, dann ist es natürlich gut, wenn man was Erprobtes hat, was auch hält, weil wenn du dann halt ohne Wärme dastehst, ist vielleicht manchmal nicht so schön.
Und was man bei Spiritus noch bedenken muss, Spiritus entzündet sich, glaube ich, erst bei 12 Grad oder so. wenn Spiritus zu kalt ist, kann man das nicht anzünden. Also insofern ist es zwingend erforderlich, dass der Spiritus, dass das angewärmt wird, bevor man den Brenner betreibt. Das funktioniert entweder so, kann man so machen, indem man zum Beispiel diesen Brenner, bevor man ihn benutzt, einfach in die Hosentasche steckt für eine halbe Stunde. Dann ist er auf mindestens 12 Grad und brennt dann auch. Oder dass man irgendwie mit dem Feuerzeug so einen kleinen Schluck Spiritus vorher erstmal vorwärmt, bis sich das dann entzündet und man dann ein bisschen mehr später dazugeben kann. Also das ist natürlich noch ein Nachteil. Das ist natürlich was ganz anderes bei Benzin. Das entzündet sich, glaube ich, immer, egal wie warm es ist.
Und da kommen wir auch schon zur nächsten, nämlich zum Gas. Und Gas ist meines Erachtens das Beliebteste, weil es ist leicht, es ist unglaublich einfach zu handhaben und es funktioniert. Aber auch da gibt es in der Höhe manchmal kleine Probleme und man muss die Dose auch mal vorwärmen. Aber das ist alles machbar. Ich glaube, das Solideste und Sicherste für die Benutzung und für die Zuverlässigkeit ist dann schlussendlich wahrscheinlich wirklich ein Multifuel-Brenner, ja, mit verschiedenen Möglichkeiten.
Ja, bei Gas muss man, also du sagst gerade leicht, also ja, so leicht ist ja Gas nur auch wieder nicht. Also kommt drauf an, was für eine Tour man macht, aber also entweder gibt es ja das Gas in den Gaskartuschen, da hat man wieder das Problem, da muss man eine passende Kartusche für seinen Brenner kaufen, die gibt es vielleicht nicht überall. Und danach hast du den Müll, diese Blechdose, dann musst du irgendwo hin. Und Gas ist natürlich, wenn man es in größeren Mengen transportieren möchte, also zum Beispiel, ja, wenn man eine längere Tour macht, in diesen großen 5 Kilo Flüssiggasflaschen, dann auch richtig schwer.
Ja, gut, aber so viel nehmen wir ja nicht mit. Also wir wollen ja nicht das Zelt damit beheizen. Das ist ja ohnehin schwierig, ne? Und auch gefährlich.
Außerdem muss man bei Gas noch dazu sagen, es ist insofern gefährlich, gerade für Leute, die mit dem Boot unterwegs sind, ist Gas immer eine sehr problematische Sache, denn Gas ist schwerer als die Luft. Und wenn man jetzt in einem Boot zum Beispiel einen Gaskocher betreibt und irgendwo Gas ausströmt, dann sammelt sich das Gas an der tiefsten Stelle im Schiff, also ganz unten, und verdrängt die Luft. Und wenn man genügend Gas ausströmen lässt oder aus Versehen genügend Gas ausströmt, dann kann es eben sein, dass so viel Luft verdrängt wird, dass das Gas so weit angestiegen ist, dass es möglicherweise auf der Höhe einer schlafenden Person schon die Atemluft verdrängt hat. Und somit kann es dazu kommen, dass eine Person, die in einem Boot schläft, nicht mehr aufwacht, weil sie nachts keinen Sauerstoff mehr zur Verfügung hat. Das Fiese ist, das merkt man nicht. Also man kriegt da nicht plötzlich Atemnot und wacht auf, sondern man atmet weiter Gas ein und Gas aus. Insofern denkt der Körper, hey, alles super, und ist dann möglicherweise tot. Das ist natürlich sehr tragisch. Insofern ist es bei Booten mit dem Gas immer so ein bisschen kritisch. Man kann Gas auf Booten benutzen. Da muss das allerdings vom Fachmann eingebaut sein. Da gibt es dann wieder gewisse Auflagen, sodass zum Beispiel dieser Gastank außen am Boot irgendwo angebracht ist, wo es einen Ablauf oberhalb der Wasseroberfläche geben muss und so weiter und so fort. Also Gas auf Booten ist mit Vorsicht zu genießen. Da muss man wirklich wissen, was man tut, sonst kann das echt gefährlich werden. Das ist natürlich eine Sache, die einem, wenn man irgendwie draußen im Zelt ist, kann einem das nicht so passieren, weil da kann das ja immer in irgendeine Richtung abfließen.
Ja, gut, also das wollen wir jetzt mal nicht drauf ankommen lassen, dass das passiert. Und wie gesagt, also schlussendlich birgt ja alles irgendwo seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, mit den genannten Geschichten fährt man schon richtig gut. Und für Gas reicht es eigentlich meines Erachtens auch, wenn man einen billigen Brenner hat, den man auf die Dose aufsteckt. Damit ist man schon gut aufgestellt, weil es ist einfach funktionell.
Günstig, muss man sagen.
Ja, also da kriegst du schon ein Markenteil für einen Zehner und gebraucht für 3 Euro teilweise.
Und die haben auch richtig Power. Also jeder, der vielleicht noch zu Hause einen Gasherd hat, der weiß ja, also auf einer Gasflamme, da kocht das Wasser wirklich fix. Und das ist beim Camping-Gasbrenner meistens eben ganz genauso. Also der hat wirklich genauso viel Power wie der Brenner zu Hause. Das ist natürlich gegenüber dem Spiritusbrenner ein wirklich unglaublicher Vorteil.
Ja, also wir haben ja auch dann später unten in der Liste, wo wir mal die Sachen so zeigen, die man in Erwägung ziehen kann. Einiges drin. Sollte klar sein, dass man sich überlegen muss, ob man bivakieren will, was ja in Deutschland so halbwegs erlaubt ist, während Zelten bei einem klassischen Zelt, was auch einen Boden hat, verboten ist, wenn man sich keinen Platz sucht, ist klar. Und deswegen muss man ohnehin natürlich individuell entscheiden, worauf wir auch immer wieder hinweisen, dass man auch bloß nicht hier irgendwas kauft, wo man dann denkt, was ist denn das denn für ein Mist, das kann ich ja eh niemals gebrauchen. Was gibt es denn so für Gegenstände, die vielleicht so ein bisschen herausstechen, wo du sagst, das ist gut, dass ich das mal gekauft habe?
Ja, gut, dass ich das mal gekauft habe, ist Wasserkanister. Also klingt irgendwie total blöd und banal, aber also Wasserkanister kann ich echt empfehlen. Und zwar, da gibt es so viel Müll auf dem Markt, das muss man einfach mal sagen. Also Wasserkanister, ich habe irgendwann mal so ganz billige, einfache Kanister bestellt und da Wasser reingepackt. Und das ist super. Es gibt so viele Kanister mit hier irgendeinem Hahn zum Abtropfen und da noch ein Deckel und hier eine Lufteinfuhr und hier und da. Das kann man alles sehr schlecht reinigen und das kann veralgen und dann kann das Wasser darin schlecht werden. Also Wasserkanister, einfach irgendein, so richtig so einen klassischen Kanister, wie so ein Ölkanister im Baumarkt, ja. Also einfach ein Kanister in der Größe, wie man den gerade haben will für Wasser, das ist wirklich das Allerbeste. Alles mit irgendwelchen Sachen dran, das kann nur undicht werden, verkeimen, tropfen, dreckig werden, alles überflüssig.
Ja, und bei mir, ich hatte mir immer so einen Wasserfilter zugelegt, der in Deutschland auch durchaus wichtig ist, ist klar. Das Wasser hier in der Umgebung muss man eigentlich immer filtern. Oder man sollte es fast immer vorsichtshalber allein schon tun, weil meistens ja auch Felder da sind,
an denen man. Du meinst jetzt hier, wenn man das Wasser irgendwie aus dem
Fluss oder aus dem See oder aus dem Teich oder woher man es auch immer nimmt.
Ja.
Ich habe mir so Dinge gekauft und dann zum Beispiel in Norwegen erstmal gemerkt, ich brauche es nicht. Da ja. Brauchen wir es nicht, weil das Wasser ist super. Zumindest in der Peripherie ist es super.
Ja.
Aber es kann nicht schaden, weil man spart echt Geld, ne? Also meines Erachtens ist das gefilterte Wasser aus Norwegen mit Sicherheit um einiges besser als das in Plastikflaschen abgefüllte Wasser, was man überall bekommt, ganz egal, welche Marke das sei. Allein schon deswegen, weil es eben nicht ewig in diesen Plastikflaschen war. Und was für mich absolut sinnvoll war, um das mal einzufügen, weil dafür möchte ich echt werben, ist eine vietnamesische Espresso- bzw. Kaffeemaschine. Das ist ein winziger Blechaufsatz, ein Sieb auf einem weiteren Sieb mit einem kleinen Stößel und einem Deckel, wiegt so gut wie gar nichts. Ich habe es nicht gewogen, ich schätze mal, das wiegt 20 Gramm. Mhm. Passt genau auf eine Campingtasse. Da empfiehlt sich dann vietnamesischer Kaffee, weil der ist relativ stark geröstet. Ja, vietnamesischer Kaffee empfiehlt sich als Pulver, der ist sehr stark geröstet und sehr aromatisch. Und wenn man das einfach so aufgießt, dann hat man schon fast schon einen Espresso. Aha. Und durch dieses System, da werden wenige Milliliter eingefüllt, heißes Wasser, das simmert langsam durch, dann wird das noch zweimal nachgefüllt, dann ist es fertig, schmeckt super, meines Erachtens viel besser als jegliche Outdoor-Espresso-Maschine, wo man ja auch gerne mal bis zu 500 Euro für zahlen kann, wenn man unbedingt will und man der Meinung ist, es schmeckt dann tausendmal besser. Ich sage, machen wir mal eine einfache Lösung, holen uns diesen Pfennig-Artikel von der Firma Nguyen, ist auch unten in der Liste mit drin, das sollte man sich vielleicht wirklich nochmal anschauen, und das ist vielleicht jetzt von meiner Seite auch der einzige Tipp, den ich mal dazugeben kann von den Dingen, wo ich meine, das hat nicht jeder und das kann man wirklich mal testen. Das passt wirklich in eine Tasse rein und ist dann so quasi eine komplette Kaffeemaschine. Man kann auch kalt filtern damit, ne? Aber du trinkst ja keinen Kaffee.
Nee, ich wollte gerade sagen, also da kann ich jetzt nur sagen, keine Ahnung, Kaffee ist wirklich nicht mein Ding. Ich bin ja nicht so für Heißgetränke. Ich verbrenne mir da immer die Zunge und dann schmecke ich tagelang irgendwie nicht richtig und dann, ich mag dieses Gefühl nicht. Nee, also keine Heißgetränke, nee, das ist überflüssig.
Ja, und Transportmöglichkeiten, Taschen und so weiter fürs zu Fuß gehen habe ich unten auch nochmal drin. Da finde ich, das ist dann schon, da wird es dann schon so individuell, da möchte ich jetzt kein Modell irgendwie sagen, dass man sich das kaufen sollte, weil es ist auch einfach, das muss man ausprobieren, ne? Was trägt man gerne? Nützlich.
Ja, Rucksack hier, also.
Ja, klar.
Rucksack muss das
ja,
schon
das, sein. Das ist klar, aber ich meine, welchen nimmt man da, ne? Also
bei Rucksack finde ich ganz, ganz wichtig, die Größe. Viele Leute kaufen sich einen Rucksack und kaufen einen, der viel zu groß ist. Also es gibt ja Rucksack wirklich in allen Größen und Formen. Man muss sich überlegen, einen Rucksack muss man ja auch über längere Zeit wirklich tragen können. Ein Fehler, den man auf keinen Fall machen sollte, ist, man sollte in irgendeinen Laden gehen, sich so ein Ding aufsetzen, einmal durch den Laden laufen und sagen, hey cool, den nehme ich. Denn die Rucksäcke im Laden, die sind nämlich meistens irgendwie mit Papier ausgestopft und wiegen so ziemlich genau 5 Kilo. Ja? man muss sich überlegen, einen Rucksack, den man über längere Zeit trägt, da wird ja ein bisschen mehr drin sein, je nachdem, wie man jetzt so gebaut ist, wie viel man tragen kann, will und muss. Ist ja meistens so 15 Kilo auf längere Strecken schon realistisch, vielleicht auch 20, aber dann ist irgendwann eben auch Schluss. Und genauso sollte man Rucksack eben auch mal testen. Ganz, ganz wichtig, ich verstehe das auch nicht. Also ich habe schon Leute gesehen, die unglaublich schwere Rucksäcke auf hatten. Viele Leute verstehen einfach nicht, dass man einen Rücken nicht mit dem Rücken trägt. Ja, man trägt einen Rucksack nicht mit dem Rücken, sondern mit den Hüften. Deswegen hat ein Rucksack unten diese Hüftgurte dran. Diese beiden Gurte oben sind nur dafür da, dass das Ding nicht vom Rücken runterfällt und umkippt. Ganz, ganz wichtig, wenn man sich einen Rucksack kauft, man muss wirklich darauf achten, dass der richtig gute Hüftgurte hat, mit dem man wirklich das komplette Gewicht des Rucksacks auf die Hüften verlagern kann und dass die richtig gut gepolstert sind und an den Hüften nicht scheuern. Das, was da oben über die Schultern geht, das ist letztendlich, da ist eigentlich egal, weil das soll sowieso nichts aushalten. Also wenn man einen Rucksack richtig aufgesetzt hat, dann kann man oben zwischen Schulter und Schultergurt sogar noch die Hand zwischenschieben, weil das Gewicht da wirklich nicht sein muss. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig.
Ja, und dann ist natürlich die Frage, wo will man hin? Also wenn ich jetzt in den Süden gehe im Sommer, dann komme ich mit 13 Kilo locker hin und habe alle elektronischen Geräte, die ich so brauche, dabei. Laptop, Ladegerät, Handy. Meinetwegen auch noch ein Tablet zum Lesen. Ist natürlich schön, wenn man dann jetzt zum Beispiel ein Kindle hat, weil das eben wenig wiegt und so gut wie gar keinen Strom braucht. Ist dann natürlich schön, ne? Ist ein beliebter Artikel, den kann man gut mitnehmen, wenn man sich ein bisschen keine Bücher mit sich führen möchte, weil die eben wirklich zu schwer sind. Ist das schön?
Ja.
Und da reicht mir wirklich fast schon, muss ich ganz ehrlich sagen, fast schon eine Umhängetasche oder dergleichen, obwohl ich natürlich auch einen kleinen Rucksack dann dabei habe. Aber da ist mir dann, muss ich ehrlich sagen, die Qualität fast egal, weil es so leicht ist. Aber wenn ich in den Norden gehe, dann habe ich schon mindestens 40 Liter und da trifft genau das zu, was du gerade gesagt hast. Da achte ich auch schon drauf, dass ich was Anständiges anhabe.
Ja, sehr wichtig, gerade wenn es irgendwo hingeht, wo es vielleicht ein bisschen feucht werden könnte. Eine Sache, die viele Leute vergessen, Weithalsfässer. Weithalsfässer sind Plastikfässer, die oben einen wirklich richtig großen Schraubdeckel haben und ja, man kann mit so einem Weithalsfass wirklich sehr viele Sachen komplett wasserdicht verstauen. Das kennt man hauptsächlich so vom Wassersport, irgendwie vom Kanufahren oder so, dass die Leute ihren Kram reinpacken. Das sind aber auch Dinger, die kann man sonst relativ häufig gebrauchen. Auch wenn man im Auto längere Zeit unterwegs ist, vielleicht auch mal im Auto schlafen möchte oder so, dann wird es auch möglicherweise im Auto feucht. In solchen Plastikfässern kann man eben auch über längere Zeit wirklich Sachen trocken halten und zwar nicht nur irgendwie Wertgegenstände oder ja Elektrogeräte, sondern eben auch Klamotten. Ne? Also gerade wenn man längere Zeit vielleicht im Auto unterwegs ist und im Auto schläft, dann kann es eben auch sein, dass der Kram, auch wenn er frisch gewaschen ist, irgendwann ein bisschen anfängt zu stinken. In so einem Weithalsfass ist es eben luftdicht abgeschlossen und kann da wirklich auch Tage, Wochen und Monate lang drin sein, ohne irgendwie Geruch anzunehmen.
Ja, oder vor allen Dingen auch Lebensmittel. Ich meine, die Dinger fangen ja bei ein paar Litern an. Man kann sich ja, was weiß ich, ein riesiges Weithalsfass, riesig ist vielleicht übertrieben, aber sagen wir mal ein 5-Liter-Fass mit Reis mitnehmen, dann kann man schon mal einen Monat überleben. Das ist dann schon mal keine Schwierigkeit mehr. Spart sich einiges an Geld.
Ja.
Das ist natürlich eine super Sache.
Sind auch sehr gut dafür geeignet, Wasser zu transportieren.
Genau. Also ich persönlich muss sagen, ich benutze sie nicht. Ich habe, wenn ich im Rucksack unterwegs bin, aber auch so in meinen Taschen, habe ich Flachbeutel, die auch gerade mal Spritzwasser geschützt sind. Das reicht mir. Also,
ach, die, ja. Ich weiß, ja, die Dinger.
Ich
warte
halt selten durch irgendwelche Flüsse hindurch und gehe einfach mal davon aus, wenn ich einen Rucksack außen nochmal regengeschützt habe.
Ja.
Mit der beiliegenden Folie und meine Elektronikgeräte im Ziploc-Beutel habe und den anderen Kram im Flachbeutel, das reicht. Also ich will es jetzt echt nicht übertreiben, weil das ist eine Sache, da kann man wirklich viel Geld für ausgeben, dass man irgendwie das alles komplett dicht hat. Ich will damit ja nicht tauchen. Also ich will halt immer noch laufen, wandern, klettern. Da reicht das vollkommen aus. Und gut, da kann man natürlich, wenn man jetzt wirklich hardcore-mäßig unterwegs ist und man mit einem winzigen Kocher und ein bisschen Kleidung den Mount Everest mehrfach besteigen möchte und hinten wieder runterlaufen möchte, dann kann man sich das alles überlegen. Ist kein Thema. Aber die Leute, die haben die Erfahrung, die wissen selbst am besten, was die dann wirklich brauchen. Hier geht es ja mehr so ein bisschen um Usability. Was funktioniert? Also für mich fällt mir da gleich als nächstes ein, ich brauche immer einen Akkupack, wenn ich nicht mit dem Auto unterwegs bin.
Ein Akkupack. Hier so ein Dingsbums hier, wie heißt das? Powerbank.
Ja, genau. Ich brauche so eine Powerbank, die nehme ich eigentlich dann immer mit, weil ich habe nun mal ein Handy dabei, das nehme ich dann teilweise auch zum Navigieren und ich telefoniere auch in der Walachei ganz gerne nochmal.
Wo auch unglaublich guter Handyempfang ist.
Naja, mitunter schon, ne? Also ich umfahre oder umlaufe ja nicht die Städte so komplett. Also
aber ohne Scheiß, das ist richtig. Ich war mal Jordanien in der Wüste da, 100 Kilometer in alle Richtungen, kein Tropfen Wasser, ne? Aber volle Kanne Handyempfang.
Genau, das kann zumindest nicht schaden. Ich lese auch, also ich habe ein Phablet, wie man es schimpft. Und ich lese,
Tablet?
Ein Phablet heißt einfach nur ein größeres Handy, was so in Richtung Tablet geht. Also ein 5,7 Zoller und das reicht für mich zum Lesen. Da hat man so die Bildschirmfläche von so einem kleinen Reklamheft, vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Man kann aber einen Text vergrößern und für mich klappt das super. Also ich habe kein extra Kindle oder dergleichen dabei und habe dafür eben einen Akkupack, weil damit komme ich immer schon gut mal 10, 15 Tage hin. Wenn ich das Handy ein bisschen aus habe, auch mal einen ganzen Monat. Aber so lange an einem Stück bin ich eigentlich nicht weg.
Ja.
Und ansonsten lade ich das an der Tankstelle oder sonst wo mal auf. Und 10 Ladungen für ein modernes Handy sind mit einem guten Akkupack von, ich glaube, so ein 22.000er, da ist man schon ganz gut aufgestellt.
Oh,
dann,
das ist schon groß, ja.
Das ist groß, aber da muss man eben auch gucken, da nicht das Billigste nehmen. In diesem Falle kann ich echt sagen, das bringt nichts, wenn man da ein 50.000er nimmt. Was es wiegt? Ich glaube so 700 Gramm oder so.
Ja, da kann man natürlich sparen. Ich mache das ja mit einer Solarzelle.
Ja, hatte ich überlegt, aber...
Also ich habe eine Solarzelle, die 5 Watt bringt und die ist von der Größe her so groß wie so ein DIN A5 Blatt. Und gewichtstechnisch würde ich sagen, wiegt die mit Laderegler und allem drum und dran ziemlich genau 699 Gramm. Also...
Naja, also ich meine, bis ich das aufgefaltet habe und also ich meine, wie lange willst du der Sonne da hinterherlaufen? Also ich habe dann auch noch was anderes zu tun, also... Wenn das in den Rucksack integriert wäre, das fände ich super, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dass man wirklich...
Auch, ja, aber die funktionieren meistens nicht. Da brechen immer die Kabel durch.
Das glaube ich, das ist wahrscheinlich Low-Quality. Es gibt Leute, die hängen sich da ihre Solargeschichte auf den Rucksack drauf, lassen das da so runterbaumeln, soll auch funktionieren, kann man machen. Finde ich nicht schlecht, ist ja auch ein gutes Statement, das dabei zu haben, statt einem dicken Lithium-Akku, der nun auch einiges an Müll produziert und auch dann doch ein bisschen was wiegt. Gut, muss man sich überlegen.
Ja. Ja, also durchaus auch möglich. Ja, wie ist das denn? Wir haben doch gar nicht über Nahrung gesprochen.
Ja, Nahrung, also ich bin ja ein Outdoor-Gourmet, drin wie draußen, behaupte ich jetzt einfach mal von mir. Also ich koche eben gerne, ich sammle auch gerne mal Wildpflanzen, aber nur so als Zusatz. Ich möchte jetzt nicht wirklich überleben, ne? Also ich möchte schon auch was Leckeres mal essen und kochen.
Ja.
Ich habe eben, wie gesagt, also mir reicht es für mich als Einzelperson aus. Der Brenner, ganz normales Trangia-Kochgeschirr nutze ich. Auch Alu ist relativ robust. Also viel mehr geht eigentlich nicht in Sachen Alu. Habe einen Stahlbecher, aber einen einwandigen, weil in dem kann ich auch kochen. Das mal kurz vorweg. Das sind 450 Milliliter.
Das geht, ja.
Kannst du hervorragend drin kochen. Reicht auch aus, wenn man möchte. Man kann sie auch mehrfach was kochen. Es wird super schnell heiß. Die Dinger gehen sehr leicht sauber. Und da an der Stelle würde ich sagen, holt euch lieber einen schönen Stahlbecher, einen einwandigen, als diese Thermos-zweiwandige Geschichte. Daran könnt ihr nichts kochen. Es bleibt nur ein bisschen länger warm. Und das war's.
Ja. Ne? Und diese zweiwandigen Thermodinger, das ist so überflüssig. Also das ist, glaube ich, auch nur dieser romantische Gedanke, draußen mit einem warmen Kaffee irgendwie im Eis sitzen. Also das ist totaler Quatsch.
Genau, und das geht nämlich mit einem einwandigen Becher besser. Da passt mehr rein.
Ja, und dann zack und weg, genau. Ja,
zack und weg. Und was kann man dafür ausgeben? Also wenn man 5er ausgibt plus Versand, je nachdem, was man noch so nimmt, muss ich sagen, ist man gut aufgestellt.
Ja.
Ich habe, glaube ich, 8 oder so ausgegeben und habe wirklich meines Erachtens anständigen. Ich hätte mir auch für 60 Euro einkaufen können.
Ja.
Aber das weiß ich nicht. Da muss nichts draufstehen. Und wenn das gut genietet ist und man hat gute Erfahrungen, auch mit den Bewertungen kann man sich mal darauf einlassen, sieht dann selber, wie gut das hält. Gut, Nahrung. Also, man kann ja unheimlich viel Geld ausgeben für vorgefertigte Nahrung. Das mache ich nicht.
Diese gefriergetrockneten Dinger, ne?
Genau. Erstmal.
Hast du was gegessen?
Ich habe sowas mal probiert. Es schmeckt halt wie von Aldi Fertignahrung. So diese Suppen und so.
Ich fand, es schmeckte verdammt geil. Aber als ich dann danach gesehen habe, oh, du hast gerade hier so ein halbes Frühstück gegessen und das hat genau 8 Euro gekostet, dann hat sich es wieder ein bisschen umgedreht bei mir im Magen.
Ja, also ich meine, wer jetzt gar nicht nachdenken will und auch auf die Kalorien guckt und dann wissen will, ich habe die und die Energie heute mir zugeführt, der kann sich das ja gerne kaufen, wer die Kohle hat. Ne? Ja. Erstmal ist es ja immer einzeln verpackt. So, ich mache es auf und habe dann den Müll, das ist das eine. Dann natürlich der wirklich durch die Bank weg hohe Preis.
Ja.
Vieles von dem, was da drin ist, ne, es sind ja meistens fast immer die gleichen Zutaten. Also gefriergetrocknetes Gemüse
Ja.
kann man sich auch so kaufen. Erstmal kann man es auch selber dürren. Gut, das ist Arbeit und dafür brauche ich ein Dörrgerät. Das muss man sich überlegen, ob man dazu Lust hat. Aber ich kann es mir in der Packung ganz einfach kaufen. Ist Massenware, kostet fast gar nichts, behaupte ich jetzt mal. Und Nudeln,
Ja.
die meistens dann, oder Reis oder Bulgur, alles Sachen, die kann ich einfach erhitzen. Und Nudeln muss ich auch nicht kochen. Da kann ich heißes Wasser reinschütten und warten. Wird fast das Gleiche. Ja,
Bei
also.
manchen Nudeln, ne? Bei den ganz dicken geht das nicht.
Bei den ganz dicken geht es auch, wenn ich einen großen Topf habe.
Echt?
Wenn ich einen Trangia, 1,5 Liter Topf habe und ich habe da Nudeln und koche die auf, mache einen Deckel drauf und schalte es ab, dann brauchen die ein bisschen länger, aber dann sind die fertig. Und die sind auch nicht matschig und die sind al
Die
dente.
kleben auch nicht zusammen.
Die kleben nur am Anfang. Wenn du am Anfang ein bisschen rührst, dann klebt da nichts. Gar nichts. Du
Ach,
brauchst
das
kein
ist
Öl
ja.
und nichts. Im Nachhinein,
Ja.
wenn du das abgegossen hast und du willst die Dinger aufheben, dann ist es natürlich gut, einen Schluck Öl reinzutun. Dann klebt es nicht. Aber selbst ohne Öl, wenn du es wieder erhitzt und ein bisschen rührst, dann geht es auch wieder auseinander. Also das ist so ein bisschen der Irrglaube, dass man unglaublich viel Wasser braucht für Nudeln. Man legt das den Italienern immer so ein bisschen in den Mund, dass sie das sagen. Oder auch, dass man Öl ins Wasser tun muss, ist auch Quatsch, weil das Öl schwimmt oben, da passiert gar nichts. Also wir können halt Nudeln wirklich einfach einmal anschmeißen und stehen lassen, fertig. Am Anfang ein bisschen rühren, später brauchst du es nicht mehr. Der Vorteil ist ja auch, wenn ich wenig Wasser habe, das austretende Gluten und ja, ganz einfach das Mehl, was sich nochmal so ein bisschen von den Außenseiten löst, das wirkt sogar jetzt gut später für eine Soße. Ne? Das kann man auch dann ein bisschen abgießen, sich noch ein bisschen was zurückhalten und im Topf dann eine Soße machen. Das wäre dann halt tatsächlich italienisch, dass man im Topf halt direkt die Soße macht. Braucht kein Nudelsieb oder so ein Mist mitnehmen. Ist sowieso meines Erachtens vollkommen überflüssig. Und lässt eben einfach, das braucht ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Wasser zurück im Topf. Oder man gießt einfach ab, es bleibt ja automatisch ein bisschen was drin. Stellt es wieder drauf und wenn man sich den Luxus erlaubt, hat man eben vielleicht sogar Sahne dabei oder Sahnepulver. Und wenn man noch weiter geht, hat man vielleicht noch einen Gorgonzola dabei. Und
Ja.
wenn ich den da reinschmeiße, dann habe ich, ja, Pasta Gorgonzola. Das ist lecker und komplette Nahrung mit einem einzigen Gegenstand angefertigt. Überhaupt kein Thema. Und also um nochmal auf diese Fertiggeschichte zurückzukommen. Man kann das wirklich alles selber machen. Man kann es sogar in der Qualität selbst machen, indem man sich dann wirklich gefriergetrocknetes Gemüse kauft, indem man sich Sahnepulver holt, vielleicht einen Soßenbinder, Salz. Wer drauf abfährt, der kann sich auch gerne ein bisschen Mononatriumglutamat da reingeben. Ist auch kein Problem, gibt es vom Asiaten. Dann hat er diesen typischen krassen Geschmack. Ist aber vielleicht nicht unbedingt empfehlenswert und ja auch nicht gesund, sich das da freiwillig reinzutun.
Das Glutamat ist nicht gesund.
Ja, ich weiß, es kommt im Körper vor, aber es löst tatsächlich in diesen Mengen, in denen es immer angewandt wird, auch Kopfschmerzen und so weiter aus.
Glaube ich, auch abhängig, ne? Also,
Ob
oder?
es jetzt abhängig macht, weiß ich nicht, könnte man behaupten. Aber gut, das sei jetzt erstmal dahingestellt.
Also du bist.
Ansonsten, ja?
Ja. Ach so. Ja, du, sonst würde ich nämlich sagen, du bist ja jetzt so der klassische Outdoor-Gourmet. Also Leute wie ich, die jetzt das von dir so hören, die sagen, ja, würde ich gerne essen. Kriege ich auch schon ein hungriges Gefühl im Bauch. Allerdings, das Zubereiten, nee, da bleibe ich wieder zu Hause. Ich habe da für mich eine ganz einfache Lösung gefunden. Und zwar, für mich ist es eben genauso wie bei dir auch, Preis-Leistung muss natürlich stimmen. Und für mich ist auch die Gesundheit ein ganz wichtiger Aspekt. Da ist, also, ne, man könnte sich ja kalorientechnisch auch nur von Mars und Snickers ernähren, aber das ist natürlich sehr ungesund. Ja, ich habe mich jetzt für die nächsten 2 Wochen mit Transocean eingedeckt. Transocean ist Notverpflegung, wie sie eingesetzt wird von, ja, oder wie sie eingesetzt wird auf Schiffen für Schiffbrüchige. Das sind so Weizenriegel, in denen alles drin ist, also Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate, Vitamine, Mineralien, Fett und all so ein Kram, alles ohne tierische Inhaltsstoffe. So, das waren, also das ist natürlich dafür gemacht, dass eben, ja, so eine Schiffsbesatzung, wenn sie dann da irgendwie im Rettungsboot ausharren muss, dass die dann da auch alle von essen können, auch wenn da vielleicht ein Jude dabei ist, der jetzt nicht so viel Hunger auf Schweinefleisch hat oder irgendwie so. Und das sind so immer so 500 Gramm Packungen, die kosten 3,50 € und die haben 2415 Kalorien. Das heißt, wenn ich ein so ein Ding am Tag esse, dann habe ich schon ordentlich was drin. Und ja, zum Preis von 3,50 ist das in Ordnung.
Ich glaube aber, damit zählst du schon zu einem Hardliner, der vermutlich relativ wenig Genussempfinden braucht. Also, kommt
du
mir
musst
so vor.
Vorher diese Kekse in Glutamat tauchen.
Ja, also ich mag nicht so gern Glutamat.
Nein, das ist natürlich nur ein Scherz. Nein, die esse ich so direkt. Also ist es natürlich, ja, ist natürlich klar. Also wenn mir jetzt einer was kochen würde hier, dann würde ich das natürlich auch essen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, was diese ganze Kocherei anbetrifft, man muss das mögen. Also man müsste das mögen, man musste hinterher abwaschen, dann musste den Kram eben vorbereiten und so weiter und so fort. Ich finde das total cool. Aber für mich, wenn ich jetzt so alleine unterwegs bin, dann ist es bei mir häufig so, dass ich dann doch meistens eher faul bin. Und bevor ich dann irgendwie dann jeden Tag doch in irgendeinen kleinen Kiosk renne und dann irgendwie dann doch irgendwas kaufe, was ich gar nicht mag oder so, komme ich damit immer ganz gut klar, weil es ist tatsächlich eben Notfallnahrung. Aber der Vorteil ist, da ist wirklich alles drin und ja, der Körper kriegt da keine Mangelerscheinungen. Da sind eben auch keine ungesunden Sachen drin. Und damit kommt man wirklich lange aus.
Ja, gut. Okay, also da kann man natürlich dann, wenn man darauf gar keine Lust hat, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen, dann kann man natürlich auch den Mittelweg wählen, ne? Dass man dann eben diese teuren Fertignahrung nimmt. Aber da nochmal als letzten Tipp, das gibt es fast alles, auch wenn es anders aussieht und anders verpackt ist, auch bei Aldi oder bei anderen Discountern. Ne? Also diese Nudelsuppen einerseits, dann diese ganzen Macaroni und Cheese, Mischung und so weiter. Das muss fast alles auch nur aufgekippt werden, ne? Diese Halbfertignahrung. Und dann gibt es ja auch diese verschweißten, bundeswehrartigen Nahrungen, manchmal Schwabchichi oder so, habe ich gehört, bei Aldi. Kann man auch nehmen und das kann man auch so in Wasserbad legen und hat auch ein komplettes Menü.
Ja,
ne?
Ja, das ist.
Also
das
man kann tatsächlich, wenn man sich einmal Gedanken macht, das kaufen und braucht
ja.
Nie wieder drüber nachdenken.
Ja, ist richtig.
Geht auch, ne? Ist halt nicht mein Fall, weil ich, für mich ist es halt auch schon irgendwie, mir macht es einfach Spaß. Ich koche dann eben jeden Tag sehr, sehr gerne, auch gern für andere
ja.
Menschen, kann sich immer gerne wieder dazusetzen. Dann gibt es auch einen Wein und dann werden noch ein paar Wildkräuter gesammelt und so weiter. Das ist einfach Ansichtssache. Wem es nur um die Landschaft geht, der soll sich es dann überlegen. Aber ich will halt nur dazu raten, diese völlig überteuerte Nahrung, die kann man sich wirklich ehrlich sparen.
Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Ja, noch eine wichtige Frage, Körperhygiene.
Ja, ich habe ein Shampoo dabei, was ich auch zum Kleidungwaschen nehmen kann.
Ja, aber wenn du dich jetzt mit Shampoo einseifen und waschen willst, musst du das ja auch irgendwie irgendwo tun. Wie machst du das? Wo kriegst du das Wasser her? Und bist du ein Warm- oder ein Kaltduscher?
Ja, also natürlich dusche ich lieber warm. Wenn ich im Rucksack unterwegs bin, dann mache ich das meistens, wenn es warm ist. Und dann springe ich in den See oder gehe in den Fluss. Und wenn nichts da ist und ich möchte unbedingt mal duschen oder baden, dann mache ich das eben da, wo ich dann auch mal was dafür zahle. Das mache ich dann halt.
Ja, also ich mache das so, dass ich natürlich, das Einfachste ist natürlich auch irgendwo in sauberen See oder sauberen Fluss springen und sich danach einfach gut abtrocknen. Was ich jetzt mache, wenn ich im Auto unterwegs bin und jetzt gerade irgendwie keinen See da habe, nur ein bisschen Wasser finde, gegebenenfalls auch Schnee, ich nehme mir mal so einen 5-Liter-Kanister, kippe 1 Liter davon in den Topf, mache das kochend heiß, kippe das wieder zurück in den Kanister und dann hat man eigentlich so eine Wassertemperatur in diesem 5-Liter-Kanister, die eigentlich ganz passabel ist, um damit zu duschen.
Und wenn die Umgebungstemperatur, sagen wir mal, wir wollen mal nicht übertreiben, sagen wir mal, es ist minus 1 Grad kalt, würdest du das trotzdem machen?
Ja, das mache ich trotzdem, das mache ich auch bei minus 1 Grad. Für mich ist es dann immer sehr, sehr wichtig. Das ist sicherlich auch so ein psychischer Faktor, aber für mich ist dann sehr wichtig, dass ich weiß, die Klamotten, die ich danach gleich anziehen will, die liegen wirklich parat, ne? Dass ich dann da nicht irgendwie stehe und ja, wo ist denn die Jacke, sondern die liegen parat. Also ich versuche dann einfach wirklich sehr schön kuschelig warm zu duschen, ganz, ganz schnell abtrocknen und dann sofort anziehen. Und wenn ich das richtig schnell mache, dann friere ich dabei sogar gar nicht. Also dann ist eher dieser Moment kalt, bis das warme Wasser kommt. Aber dann funktioniert das.
Das ist ja eine interessante Möglichkeit. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Werde ich
ja.
Mir auch mal überlegen. Nicht schlecht, ja.
Ja, also dieses, ja, also dieses bei Minusgraden duschen, das, also ich halte das wirklich nur aus, wenn ich dann mit warmem Wasser wieder ausgleiche und dann super schnell anziehen. Geil ist dann, wenn man möglicherweise einen Schlafsack hat, den man vorher natürlich schon vorgewärmt hat und sich dann direkt da wieder reinpacken kann. Oder ja gut, komfortabel ist natürlich auch im Auto. Dann natürlich im Auto ordentlich Heizung aufdrehen, draußen duschen, abtrocknen und zack, in Unterwäsche direkt ins Auto. Und die Hose kann man dann auch im Auto anziehen.
Ja, gut. Was gibt's noch? Gibt's noch was durchzusprechen? Ich würde
ja,
sagen, ich würde sagen,
noch, so ein paar, noch so ein, zwei Autotipps, die ich hätte. Also viele Leute haben ja ein Auto und wenn sie damit fahren, haben sie hinten drin natürlich ein Reserverad. Haben sie wirklich ein Reserverad? Hast du mal reinguckt bei dir?
Es haben nicht alle ein Reserverad. Ich habe zum Beispiel auch keins. Ich habe so ein Tire-Kit, so ein Reparaturset, noch nie benutzt. Werde ich wahrscheinlich auch niemals machen, hoffentlich. Aber, nö, keine Ahnung, weiß ich nicht. Sollte man ein Reserverad haben?
Ja, auf jeden Fall sollte man ein Reserverad haben. Also viele Autos haben hinten drin kein Reserverad, sondern so ein Rad mit Notlaufeigenschaften. Das ist dann, ja, sieht ein bisschen aus wie so ein besseres Schubkarrenrad, hat auch meistens einen kleineren Durchmesser als die wirklichen Räder im Auto. Sehr dünn, sehr schmal und man darf damit maximal 80 fahren und am besten auch nur bis zur nächsten Werkstatt. Hintergrund ist einfach, ja, es spart einfach Kosten, indem man nur so ein kleines Ding da hinten reinpackt. Mein Tipp ist immer, wenn man Sommerreifen drauf hat, sich einfach hinten Winterreifen mit reinschmeißen oder wenn man Winterreifen drauf hat, sich einen Sommerreifen mit reinschmeißen. Denn damit kann man, gerade wenn man irgendwie vielleicht ein bisschen weiter weggefahren ist, dann wirklich eben nicht nur im schlimmsten Fall bis zur nächsten Werkstatt fahren, sondern möglicherweise auch noch bis nach Hause. Und selbst wenn man drei Winterreifen und einen Sommerreifen hat, fährt sich damit immer noch viel, viel, viel besser als mit drei normalen Reifen und so einem komischen Notlaufding.
Ja, also wo du jetzt sagst Auto und Komfort, möchte ich gerne noch von einer Sache abraten, die gerne gemacht wird. Und zwar, wer gerne im Auto schläft, der will ja dann nun mal auch ein bisschen Komfort haben, ist ja klar. Ja. Und ich rate absolut ab von jeglicher selbst aufblasbarer Matratze.
Ja, warum?
Weil die nach einer Zeit immer kaputt gehen, ganz egal, wie viel man dafür zahlt. Das funktioniert nicht. Das kann überhaupt nicht funktionieren auf Dauer und es wird kaputt gehen. Man kann ein paar Wochen Komfort haben, man kann ein paar Tage Komfort haben oder auch länger.
Ja.
Irgendwann geht's kaputt und dann pennt man quasi wieder auf dem Boden. Also fürs Auto, meines Erachtens, entweder gleich Isomatte, um Platz zu sparen, oder...
Ja, aber Isomatte ist nicht so kuschelig weich.
Überhaupt nicht, ne? Aber ist halt eine Möglichkeit, ne? Eine Isomatte ist ein Unterschied, als wenn man jetzt direkt auf Plastik liegt, wenn man das abkann, wenn man spartanisch leben will. Oder einfach Klappmatratze, mindestens 10 cm, kostet 35 Euro rund. Super bequem.
Aha.
Geht nicht kaputt, ist faltbar. Ne? Kannst du zum Beispiel, sagen wir mal, mit einer Breite von 30 cm, Länge so 1,80, 1,90, je nachdem, kannst du schön in Kombi hinten reinlegen. Kann auch ein bisschen überstehen, merkst du gar nicht. Legst dir da das Kopfkissen hin und gut. Hält für immer und ist super bequem.
Ja, wo du gerade schon Schlafen im Kombi ansprichst, das ist natürlich super im Kombi, kann man aber auch in einem kleineren Auto schlafen. Also zum Beispiel, ich sag mal, Golf oder noch kleiner.
Ja, also fragst du mich das? Keine Ahnung, ich hab ein Kombi.
Ja, nein, es geht tatsächlich. Und zwar, das geht sogar relativ einfach, mag man gar nicht glauben. Und zwar jetzt nicht Sitz zurückdrehen und dann an der Tanke da, nein, das geht sogar richtig bequem. Also, das Wichtigste zum Beispiel, wenn man das jetzt, ich sag mal, im Polo oder im Corsa oder in was Ähnlichem macht, wenn man alleine ist, geht es natürlich super einfach. Es geht aber auch zu zweit relativ bequem. Und das funktioniert so, dass man einfach die Rückbank und die Rücklehne, also hier die Lehne für die Rückbank, dass man die einfach erstmal komplett rausschmeißt. Ja, die kann man zu Hause lassen. Dann kann man die Sitze, die Vordersitze, ganz nach vorne schieben und komplett zurückdrehen. Dadurch, dass die Rückbank dann weg ist, kann man die auch richtig runterdrehen. Und dann braucht man einfach ein paar Styroporstückchen, also sowas wie deine Klappmatratze, um vorne was auf die Sitze zu legen, um die auf die gleiche Höhe zu bringen wie die dann umgeklappte Rückenlehne. Und dann braucht man auch irgendwie ein bisschen Schaumstoff für den Kofferraum. Und du wirst es nicht glauben, aber man bekommt dann sogar in einem kleinen Polo oder in einem kleinen Corsa eine Liegefläche von mindestens 2 Meter Länge hin. Und wenn man das auf beiden Sitzen macht, sogar mindestens von ja, so 1,20 Meter Breite. Und das ist tatsächlich praktikabel. Man muss natürlich entsprechend die Matratzen dafür haben, aber das ist tatsächlich machbar. Also jetzt für so einen 6 Wochen Urlaub vielleicht ein bisschen unbequem, sollte man dann vielleicht auch über einen Wohnanhänger nachdenken oder so. Aber wer jetzt mal sagt, so 2-3 Tage ab ins Grüne, das funktioniert und ohne Rückenschmerzen.
Es gibt ja auch diese Zelte oder diese Liegen, die man runterklappen kann, die quasi im Dachhimmel hängen, ne? Für verschiedene Fahrzeugmodelle. Kann man sich wohl auch selber bauen, soll aber nicht so leicht sein.
Im Dachhimmel hängen?
Die hängen im Dachhimmel. Und dazu, da hast du den Vorteil, du bist natürlich frei von jeglichen Sitzen und jeglicher Verformung, die irgendwie atypisch im Auto auftritt. und hast einfach eine gerade Fläche, ne? Das ist natürlich in so einem, sagen wir mal, ja, in einem Kombi natürlich entspannt. Da ist natürlich nicht so die Höhe. Das ist in einem höheren Wagen, in so einem Multivan, ich weiß nicht, ob man das heute noch so nennt, natürlich schöner.
Ja.
Und du hast eben, du kannst das Bett runterklappen. Das ist eigentlich
Wie
verfugt.
das hängt dann oben am
Das
Himmel dran,
hängt oben am
na,
Himmel.
Auto.
Da sind ja diese Halterungen in jedem Wagen drin, was jetzt
Ach, du
abgebaut
meinst
werden
hier
muss.
diese Handgriffe, wo man sich dran festhält, wenn man irgendwie Angst hat, wenn der Fahrer zu schnell in die Kurve fährt.
Ja, die Handgriffe und viele Wagen, die so ein bisschen auf Funktion eingestellt sind, haben dann noch ein paar mehr Schraubsysteme da drin. Hinter so Klappen, je nachdem, was man da hat.
Ja.
Und das ist wohl stabil. Ich habe es selber nicht ausprobiert. Es gibt
Ja,
dafür einige
die
Tests.
sind stabil, da sind richtig. Ja, doch, die müssen ja stabil sein. Ja, das stimmt.
Und da hast du natürlich eine absolut gerade Fläche und hast den Vorteil, du kannst unten im Wagen halt deine ganzen Sachen drin haben und musst da nichts rumräumen. Ne? Du klappst eben abends das Bett runter, machst die Sitze vielleicht ein bisschen runter, die Lehnen, ne? Damit das Ding
Ja.
frei hängen kann. Und das ist natürlich ein super Komfort. Du hast dann quasi ein Himmelbett, wenn man so will. Ne?
Geht das, hast du das auch mal für zwei Personen gesehen oder geht das nur für eine Person?
Das hängt vom Wagen, aber es geht natürlich für zwei. Also klar, darum geht's ja. Es ist ja auch nicht günstig, wenn es gibt da ein paar Hersteller, die machen das. Individuell auch so ein bisschen nach Erfahrung, nach Fahrzeugtyp. Ich weiß nicht, ob es da eine große Firma gibt, die das wirklich irgendwie durchboxt.
Ja, wahrscheinlich selber bauen, das ist wahrscheinlich am komfortabelsten, ne, wenn man das wirklich auf seinen Autotypen anpassen kann.
Ja, wenn man Lust hat und das kann, dann soll man sich das natürlich selber bauen. Das wird wahrscheinlich auch nicht viel kosten. Also was brauchst du denn da? Eine ebene
Ja, du musst
Fläche.
hier musst diese blöden Winkelgriffe da oben musst du abmachen. Dahinter wird ein paar Schrauben sein. Da machst du irgendwelche Winkel aus dem Baumarkt dran. Und dann würde ich jetzt als erstes denken an ein Feldbett. Würde ich mir ein Feldbett kaufen, das ist
Genau,
auch
das
nicht
ginge
teuer.
auch, ne?
Und dann würde ich das irgendwie an diesen Winkel, ja, vom Feldbett natürlich die Beine absägen und das dann irgendwie da oben dran befestigen.
Ja, obwohl du natürlich, wo du Feldbett sagst, die kannst du in viele Wagen natürlich auch schön reinstellen. Zum Beispiel so der Opel Zafira, ne? Der hat relativ viel Platz innen
Da
drin,
passt
nach
Feldbett
oben hin.
rein.
Da kannst du locker ein Feldbett reinstellen und hast dann quasi eine kleine Wohnung, einen kleinen Wohnwagen, wenn man so will, ne? Der ist ja wirklich tief. Wenn du hinten die Sitze rausnimmst und eine Reihe kannst du noch umklappen, dann hast du eine echt super Fläche, ne? Also im Kombi, mir reicht das. Safira
Ja.
hatte ich mal kurzzeitig, das war halt auch schön. Da hast du zu den Seiten hin viel Platz gehabt, in die Höhe viel Platz, konntest auf dem Feldbett noch sitzen
Ja.
und gar kein Problem.
Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass viele Leute an den Empfangsgeräten sitzen und sagen, warum schlafen Menschen im Auto? Das ist doch unbequem. Da gibt es Hotels, da gibt es Hostels, da gibt es Wohnwagen, da gibt es Zelte. Was ist deine Antwort?
Ja, meine Antwort ist natürlich individuell, weil erstmal möchte ich fürs Hotel nichts zahlen. Ich möchte immer mindestens so ein Mix aus auch Camping haben und Trekking eigentlich noch lieber. Also auch ganz ohne Auto. Ich bin eben viel im Auto unterwegs und bin in ganz Deutschland relativ flexibel auch unterwegs. Und da habe ich keine Lust, irgendwo mir extra was zu mieten, mal für einen Abend, ne? Also wenn, klar, wenn ich jetzt mal bei Freunden bin oder so, dann schlafe ich natürlich bei denen drin und nicht alleine draußen im Auto. Grundsätzlich
ja.
reicht mir das, es macht mir Spaß. Ich finde einfach auch den Gedanken des Sparens, auch wenn es nicht unbedingt sein muss, schön und fahre eben auch
Ja.
gerne in den Norden und finde das einfach auch gut und komfortabel und will auch nicht unbedingt extra ein Zelt aufbauen. Und zumal, wenn es verboten ist zu zelten, dann habe ich natürlich auch keine Lust dazu unbedingt.
Ja.
Und
Also für
dann.
mich ist ganz klar der Punkt der Individualität. Klar, Hotels gibt es überall, aber mit dem Auto, wenn ich im Auto schlafe, dann kann ich wirklich so weit fahren, wie ich will. Und wenn ich sage, ich bin jetzt müde, dann bin ich jetzt müde und gehe jetzt schlafen. Und wenn ich sage, oh Mensch, ist aber schon früh, ich wache auf, dann brauche ich nicht irgendwie warten, bis ich irgendwo auschecken kann oder was, sondern ich kann direkt weiterfahren. Man kann auf jedem Parkplatz übernachten. Das ist nicht verboten, ne? Zur Wiederherstellung der Fahrtauglichkeit kann man sich in jedes Auto legen. Wenn man irgendwie ein bisschen weiterfährt und vielleicht mit einer Fähre das Auto mitnehmen muss oder so, dann brauche ich jetzt nicht noch für einen Wohnwagen bezahlen, den man auch noch hinten dran hängen muss oder für einen Campingplatz oder hier und da. Also das, was mich wirklich daran fasziniert, ist einfach diese unglaubliche Freiheit. Ich bin eben genauso frei mit dem Auto, wie wenn ich irgendwie nur zum Einkaufen fahre. Ich kann stehen bleiben, wo ich will. Ich kann schlafen, wo ich will. Und ich kann anhalten, wo ich will. Und das ist für mich der ganz, ganz große Vorteil. Und also das ist mir tatsächlich wert, auf den Komfort eines Hotels oder sowas manchmal zu verzichten. Also ganz, ganz klar.
Genau, das könnte ich eben auch ehrlich unterschreiben, ne? Obwohl natürlich dann zu Fuß nochmal ein anderes Gefühl von Freiheit auch ist. Man ist natürlich lange nicht so schnell, aber man hat natürlich keinerlei Kosten, bis auf seine Kalorien, die man verbraucht. Und ne? Ich würde sagen, wir gehen erstmal so raus. Wir haben unten eine kleine Liste drin, da kann man nochmal gucken, was es überhaupt alles so gibt. So ein paar Gedankenanstöße, ein paar Möglichkeiten, was sich bewährt hat an Gegenständen. Und wer noch einen Tipp hat, der soll ihn bitte bei uns unten reinschreiben.
Ja, auf jeden Fall.
Wäre super, nehmen wir mit auf und würde sagen, das lassen wir jetzt erstmal so stehen.
Das tun wir.
Und hoffen auf für jeden hier, der sich das mal anhört, auf eine entspannte Reise, wie auch immer die gestaltet sein mag.
Ja, viel Erfolg.